Danke. Danke, danke. Ist nicht nötig. Danke. Danke. Danke.
Ich habe ja gehört, dass einige Hörer dieses Podcastes die Beschleunigungsfunktion ihres Players benutzen, um mich schneller zu hören. Ich bin mal gespannt, wie sich das anhört, wenn man das hier beschleunigt.
So, meine Lieben, heute geht es um nebenberufliche Selbstständigkeit. Das soll heute das Hauptthema sein. Und daneben gibt es in dieser langen Version von Wayne noch viele andere Sachen. Bis gleich. Wayne.
Doubt is the child who has survived.
Wayne, the most powerful element in advertising is the truth.
Wayne, the best way to predict the future is to create it.
Wayne, in our factory, we make lipstick.
Wayne,
in our advertising, we sell hope.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host hier in dieser Sendung. Nicht der Horst, der Host in dieser Sendung. Wir fangen hier immer eigentlich mit dem Housekeeping an, so dass wir, oder ich mit euch, mal gucke, was so die letzten Ausgaben über passiert ist. Gab es irgendwelche Reaktionen, irgendwelche Sachen, die noch nachzubesprechen sind? Und das ist hier so der Startpunkt und das soll sich auch nicht ändern. Ja, die meisten Reaktionen gab es natürlich wieder mal über den Chat, gerade über den Facebook-Chat. Ich bin ja selbst auch sehr aktiv in Facebook, deswegen freue ich mich eigentlich immer darüber, wenn die Leute mich in Facebook adden erstmal und dann auch anchatten und mir irgendwelche Meinungen zu dem Podcast kundtun. Finde ich eine super Sache. Finde ich eigentlich auch viel besser am Ende des Tages als die Blog-Kommentare, die für mich ja schon eigentlich überhaupt gar kein Indiz mehr dafür sind, ob jetzt ein Podcast erfolgreich war und eine bestimmte Zielgruppe angesprochen hat oder nicht. Deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, mit mir zu bestimmten Themen zu kommunizieren, dann einfach über Facebook im Chat oder Skype bin ich auch noch zu erreichen. Immer jeweils als Seonaut. Da seid ihr, ja, sehr willkommen bei mir und rennt offene Türen ein, sofern ich denn Zeit habe. Aber eigentlich habe ich in Facebook immer eine ganze Menge Zeit, um zumindest mal zu antworten. Und dann finden wir immer schon einen Termin, wie wir uns austauschen können. Da ist die meiste Reaktion gekommen auf den Podcast, auf den letzten kurzen Podcast von über Motivationsprodukte und Persönlichkeitsentwicklungsprodukte. Das ist wirklich, da war die Resonanz sehr, sehr stark. Und ich bin immer wieder, das ist so Engelchen, Teufelchen. Auf der einen Seite habe ich so ein Engelchen, das mir sagt, ja, das ist doch cool, dass die Leute sich so entwickeln und dass die daran interessiert sind, sich zu motivieren und dass die ihre Persönlichkeit entwickeln wollen. Und auf der anderen Seite sitzt das Teufelchen und sagt immer, ja, aber warum brauchen die dafür so eine Produkte? Warum können die sich nicht so selbst entwickeln? Warum denken die immer, dass die irgendwelche Abkürzungen gehen wollen? Und da habe ich mit ein paar Leuten drüber diskutiert. Sehr spannende Diskussion, da gibt's auch kein Ende. Das ist ja so ein Thema, da kann ich so meine Meinung sagen, aber das ist ja nur meine Meinung. Es gibt einen riesen Bedarf da draußen von Menschen, die orientierungslos sind oder die das selbst nicht in sich auslösen können. Und auf diesen Markt kann man reagieren. Ich kann immer nur an euch appellieren, probiert bitte ehrlich mit den Leuten da draußen umzugehen und probiert nicht den ärmsten Schluckern auf dieser Welt noch mehr die Kohle aus der Tasche zu ziehen und nutzt nicht die Unwissenheit der Leute aus, um Kohle zu verdienen. Das würde ich mir wünschen, aber das bleibt vielleicht auch nur einfach ein Wunsch. So realistisch bin ich ja dann auch mal. Oh, trockenen Mund habe ich. Also, das zweite Thema war, ist Sio tot? Na klar wusste ich, dass dieses Thema so ein bisschen provoziert, gerade bei den Leuten, die hier in diesem Podcast zuhören. Da sind ja ein paar Online-Marketer mit bei, habe ich mir sagen lassen. Und ja, ich habe die Überschrift genommen, um euch so ein bisschen anzulocken, hat auch gut geklappt. Eigentlich bin ich ja mit dem Thema relativ kontrovers umgegangen und ich glaube, dass da sehr viele, habe ich zumindest so mitbekommen in der Reaktion, dass sehr viele Leute da meiner Meinung sind. Die Frage ist nur, wenn ihr alle der Meinung auch seid, dass es halt sehr, sehr kleinteilig geworden ist im Online-Marketing, dann stelle ich mir immer die Frage, warum sehe ich so wenig Werbeaktionen von anderen Online-Marketern oder Agenturen oder Freelancern in irgendwelchen Medien oder Facebook-Ads-Werbung oder AdWords-Werbung oder Zeitungswerbung, wo ganz spitz in einen kleinen Teil zur Vermarktung reingegangen wird. Da passen die ganzen Bereiche irgendwie nicht so richtig zusammen. Und ich glaube, das liegt daran, dass dieses Thema doch immer noch sehr, sehr eindimensional gesehen wird. Also diese Möglichkeit, Welten miteinander zu verbinden und auf bestimmten Ebenen Vertrieb zu erzeugen oder auch Resonanz zu erzeugen, das ist, viele Leute nicken einfach so mit dem Kopf und sagen, ja, Marco, du hast recht. Aber wenn die in ihrem eigenen Kämmerchen sitzen, dann scheint da nicht so viel Effektivität rauszukommen, weil eigentlich ist es doch nicht so schwer. Ich suche mir in den ganzen Themen, die es auch in der Welt von SEO gibt, einfach einen Bereich aus und da probiere ich mich richtig zu profilieren. Das ist gar nicht so schwer. Das hat natürlich, und vielleicht ist das genau das K.O.-Kriterium, dass wenn ich mich so spitz profilieren will in einem Bereich, dass es dann Leute gibt, die vielleicht auch schon in dem Bereich drin sind und die dann aufstehen und mir noch zeigen, wie es geht. Und dann bin ich halt vielleicht angreifbar oder so. Ja, vielleicht ist es das. Also ich glaube, dass dieses ganze ja, sich selbst darstellen, Selbstbewusstsein ausstrahlen, für seine Produkte stehen, für seine Informationen, für das Know-how stehen, dass das sehr viel mit Selbstbewusstsein zu tun hat. Und da sind halt sehr viele Leute, die da echt ängstlich unterwegs sind. Zumindest treffe ich davon sehr viele. Ich treffe auch andere, aber die sind dann meistens auch in irgendeiner Form reputiert oder haben Erfolg. Also es gibt immer zwei Typen Menschen, nämlich die, die erfolgreich sind und die haben dann meistens auch Selbstbewusstsein oder die Leute, die sich hinter irgendwas verstecken müssen, weil sie Angst vor irgendwas haben, was denn nicht da ist. Und immer merke nochmal, auch für dich da draußen, du machst das nicht, also ich mache nicht SEO für die SEOs da draußen, sondern ich mache SEO für die Leute da draußen, die mit ihren Unternehmen oder mit ihren Websites nicht klarkommen und das ganze Know-how, was ich habe, nicht haben. Für die mache ich's und für die muss ich's hübsch machen. Nicht für die ganzen SEOs oder für die anderen Leute, die in deinem Bereich rumsteppen, sondern es geht immer um die Empfänger deiner Dienstleistung oder deiner Produkte. Die müssen damit einen Mehrwert erzeugen oder es muss eine Problemlösung da sein. Ja, du löst die Probleme nicht für die Leute, die sowieso in deiner Core-Bubble sind für das Business. Ja, das muss man sich immer wieder vor Augen halten und dann geht's manchmal auch ein bisschen leichter. Ja, das war eigentlich so der Rückblick zu den letzten kurzen Podcasts, die ich gemacht habe. Kino, wisst ihr selbst, ich spreche mal gerne über Kino. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Kinogänger und erstens will ich nochmal wiederholen, weil ich das Medium Kino cool finde. Ich mag es, dass groß mit Emotionen gespielt wird, groß mit Grafik gespielt wird, groß mit Sound gespielt wird. Das finde ich auch als Marketer extrem toll. Aber es ist auch, und da kommen wir vielleicht auch schon mal rüber zu dem Thema nebenberuflich, Gründen. Es ist für mich einfach auch so ein Teil, um rauszukommen, um mit meiner Familie zusammen zu sein, Zeit zu verbringen, abseits vom Online-Marketing, abseits von der eigenen Höhle, wo denn doch der Laptop einfach mal auf dem Schoß steht und ich dann, ja, mich selbst bescheiße und manchmal meine Familie auch mit. Da habe ich in der letzten Zeit ein paar Filme gesehen, die Inhalte preisgeben, sondern einfach nur meine Meinung sagen. Als erstes habe ich Blade Runner gesehen. Ich bin jetzt 48 Jahre alt. In meiner Kindheit war der erste Teil von Blade Runner schon eine Instanz, auch wenn er damals schon sehr episch war, für seine Zeit sehr episch. Der zweite Teil war Rotze, muss ich sagen. Also ich habe selten einen Film gesehen, der bildmäßig so cool ist, aber der sich so, also der zieht sich wie Aul in der Kurve. Ganz schlimm. Jede Szene wird irgendwie bis zum Erbrechen rausgezogen und das nervt eigentlich über 3 Stunden. Wenn ich eben im Vorspann darüber gesprochen habe, dass manche Leute diesen Podcast schneller hören, um schneller irgendwie die Informationen zu bekommen und Zeit zu sparen, dann ist dieser Film sicherlich mit 3 Stunden in, also sicherlich anderthalb Stunden verschenkte Lebenszeit. Sonst war es cineastisch wirklich ganz cool. Die Story, naja, man kann sich den angucken, aber eher um mitzureden. Aber wenn man sich den anguckt, dann auch im Kino, weil die Bilder schon sehr cool sind. Und als zweites habe ich gesehen Geostorm. Und Geostorm war wirklich so ein, ja, ein cooler Film. Mainstream, cool von den Effekten gemacht. Und der Film steht, und dann mache ich immer wieder diese Brücke zurück zum Marketing, der steht halt dafür, wie die Amerikaner diesen Mainstream, oh, ich mag alle, irgendwie geht da gut runter, Film produzieren. Und das ist wirklich ein Schlüsselelement im Marketing. Da kann man sich wirklich eine Scheibe von abschneiden. Also da geht es ja darum, dass die Erde irgendwie von Satelliten, also in der Naturkatastrophe, dass es eine Erderwärmung gibt und so, dass die Erde von so einem Satellitensystem umspannt wird und dieses Satellitensystem dafür sorgt, dass bestimmte Naturkatastrophen, die auf Basis der Klimaerwärmung entstehen, denen entgegenwirkt und ja faktisch ein ausgeglichenes Klima schafft. Und da läuft irgendwie ein bisschen was schief und da gibt es irgendwie irgendeinen Staatsoberhaupt oder irgendjemand, der da irgendwas Böses mittreibt, aber es geht eigentlich wieder um eine Heldenreise. Nämlich es gibt einen Hauptcharakter, der nimmt dich mit, anderthalb Stunden durch diesen Film und dann gibt es sehr, sehr viel Action, dann gibt es sehr, sehr viel Sound und es gibt noch sehr viel, also es gibt sehr viel Humor, also zum Thema Emotionen und es gibt auch ein Ende, was so klassisch amerikanisch ist, nämlich so patriotisch Happy End mäßig. Und das ist so typisch für so einen Film, wo man rausgeht und sagt, ja, war zwar ein bisschen kitschig, ein bisschen übertrieben, aber fühlte sich gut an. Und das kann man im Marketing natürlich auch erzeugen und das sollte man erzeugen. Dazu muss man nicht immer ein Riesenbudget haben von Millionen von Dollar, sondern das kann man auch im Kleinen erzeugen. Zumindest sollte man sich an sowas orientieren. Und aus dem Grund, abseits von dem, dass ich mit meiner Familie da bin, liebe ich dieses Format Kino, weil da halt eine Menge Know-how drin steckt, eine Menge Marketing auch drin steht in Form von Filmvermarktung, aber eben auch alles das, was im Content-Marketing als cool empfinden, nämlich gerade Emotionen und Heldenreise etc. pp., wenn wir jetzt das Storytelling uns angucken, da ist eine Menge drin. Und so solltet ihr auch Kinofilme sehen und euch nicht nur berieseln lassen, zumindest mit einem gewissen Anteil eures Gehirns solltet ihr das so betrachten. Ja, das war's im Housekeeping. Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Die Campix Labs sind ja gestartet. Habt ihr vielleicht gehört. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann guckt einfach mal rauf auf der Campix-Seite. Gibt's jetzt ein neues Baby. Will ich aber nicht mehr so viel darüber verlieren. Kommen wir zu den Blog-Themen. Und da habe ich, es gibt ja so Wochen, da finde ich fast gar nichts. Da gehe ich meinen Feedreader durch und denke, boah, was sind das für Themen? Total langweilig oder habe ich schon mal gehört oder irgendwie nichts dabei, was ich so ein bisschen ausrollen würde, was ich als interessant empfinde. Und in dieser Woche war es irgendwie anders. Es gab so 2-3 Tage, wo ich mein Feedreader aufgemacht habe und in jedem Blog, den ich mir gezogen habe, irgendwie coole Blogposts drin waren. Und ein paar davon will ich euch im Blog-Themenbereich einfach mal präsentieren.
Coole Sets aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre. Oh.
So, das erste Blog-Thema habe ich gefunden auf der Internet-World-Seite. Eigentlich eine Seite, oder die, also ich habe die Zeitung noch zu Hause, ja, die kriege ich irgendwie immer noch im Abo, weil ich einfach so ein bisschen Mainstream auch konsumieren will und mich nicht davon total abschotten will. Ich probiere immer sehr mehrdimensional unterwegs zu sein, aber eigentlich überfliege ich das immer nur sehr stark. Gerade auch im Feedreader ja, ist die Schlagzahl auch einfach von den Artikeln sehr hoch und da kann ich immer nur querlesen, aber in der letzten Woche war es eben so, dass ich einen tollen Artikel gefunden habe und da geht es mehr um die Schlagworte, die dahinter stehen. Und das will ich mal mit euch so ein bisschen kurz durchgehen. Da geht es in erster Linie um Fehler, die man machen kann, nämlich genau gesagt um 3, die man im Branding machen kann. Und Branding ist ja für viele von euch da draußen, die technische SEO machen, ein Buch mit 7 Siegel, das weiß ich. Aber es gehört natürlich megamäßig dazu und auch Suchmaschinenoptimierung ohne Branding geht ja heutzutage eigentlich auch gar nicht mehr, weil viele Ranking-Signale natürlich direkt aus dem Branding entstehen. Und da sollte man sich natürlich darüber bewusst sein, welche Fehler man da auch machen kann. Und der erste Fehler ist, kein Bewusstsein für die eigene Marke zu haben. Ich glaube, das ist ein Bereich, der gerade im SEO und so wie wir entstanden sind, auch extrem verbreitet ist. Also ihr kennt diese ganzen Markengeschichten in Richtung irgendwas mit 24, ja, irgendeine Keyword-Nennung und dann 24 dahinter oder Info dahinter oder so. Also alles auf Keyword-Domain getrimmt. Wir hatten ja schon mal eine Ausgabe, wo es auch um Markennamen grundsätzlich, um Markennamenfindung ging. Und wie willst du eine Identifikation für eine Marke haben oder für ein Brand haben, wo eigentlich von der Historie, von der Geschichte nur dahinter steht, wenn du es begründen solltest, ja, ich habe ein passendes Keyword gesucht und im Anchor-Text von der linkgebenden Seite sollte halt mein Anchor-Text mit drinstehen, mit dem Keyword, was ich optimieren will. Welche Identifikation soll da entstehen? Also ich glaube, das ist ziemlich naheliegend, dass es da keine großartige Identifikation gibt. Und dadurch gibt es eben auch wenig Bewusstsein für die eigene Marke, weil sie einfach nicht mit Herzblut gemacht ist. Also Identifikation mit der Marke entsteht dadurch, dass ich Marke empfinde und dass ich Marke sein will. Also ich will Sumago sein. Ich will nicht der Seonaut sein und es ist schwer genug, diesen Seonaut-Stempel abzulegen, weil ich ja als One-Man-Show, als Freelancer mal angefangen habe und jetzt bin ich halt, stehe ich für Sumago, als Chef von Sumago, als Gründer von Sumago und ich arbeite schon intensiv daran, dass diese Sumago-Marke auch wahrgenommen wird. Es ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt, aber ich arbeite wenigstens bewusst daran und darum geht's eigentlich nur. Also, wenn du dich da siehst oder Schwächen daran siehst, dann arbeite einfach daran. Dann Fehler 2 basiert sicherlich genau auf der Tatsache, die ich gerade geschildert habe, nämlich schlechtes Branding, das Schludrigkeit zu erkennen gibt. Das Schludrigkeit ist natürlich, wie will man es erkennen? Im Endeffekt geht es darum, dass das Branding nicht nahtlos verfolgt wird. Mal so aussieht, das Logo vielleicht sich ständig umbaut. Das ist schwierig. Und ich gebe ja zu, ich neige auch dazu, gelangweilt zu sein von so Sachen, die halt so sehr statisch sind. Und ein Logo gehört mit Sicherheit dazu. Ich habe jetzt mit dieser Anlehnung an das Army-Logo von der US Army jetzt so einen Punkt gefunden, wo ich sehr zufrieden bin, aber der Weg dahin ist natürlich immer schwierig. Und ich probiere mal wieder neue Reize anderen zu geben, aber ich probiere natürlich gerade mir neue Reize zu geben. Und da tue ich mich auch ein bisschen schwer. Und da ist Branding sicherlich da, aber es führt zu Schludrigkeit in der Erkennbarkeit, weil ich eben ja eine Varianz da drin habe. Also wie sollen Leute da draußen erkennen, was die Marke ist, wenn ich mit der Marke immer spiele und sie anders darstelle? Das ist schwierig. Ich glaube, ich bin da auf dem Weg, wenn ich viele andere Mitstreiter auf dem Weg mir angucke, die gerade aus dem Thema Online-Marketing kommen, dann weiß ich, sind die überhaupt noch nicht auf dem Weg. Da solltet ihr euch aber auf den Weg machen, wenn ihr euch ja selbst ertappt fühlt. Und dann ist Fehler 3, und das ist sicherlich vielleicht der wichtigste, das ist eine unterschiedliche Markenbotschaft auf unterschiedlichen Kanälen zu haben. Ja, da denkt man, und da ist das Hauptproblem sicherlich, dass man denkt, dass die Zielgruppen und die Personas, die in den einzelnen Kanälen drin sind, dass die unterschiedlich sind und dass man die anders bespielen sollte. Das stimmt natürlich auch in Teilen. Und ihr lest das ja hoch und runter eigentlich auch in der Presse und hört das in Podcasts. Und ich habe es bestimmt auch schon mal so gesagt. Aber es liegt eine große Schwierigkeit da drin, halt unterschiedliche Kanäle mit unterschiedlichen Informationen gerade zur Marke zu versorgen, weil man dann selbst sehr diffus wird. Also wenn man gerade davon ausgehen kann, dass sehr viele Leute auch auf mehreren Kanälen unterwegs sind oder sich die Leute austauschen über die Kanäle, dann kann es sehr, sehr diffus wirken, wenn du diese Kanäle mit einzelnen Botschaften bespielst. Also probier klar zu sein in deinen USPs und probier die Botschaften, die du aussendest, in den jeweiligen Formaten auf den jeweiligen Kanälen auszurollen. Aber die gleiche Botschaft für eine gewisse Periode. Du kannst natürlich die Botschaften grundsätzlich immer ändern, aber probier für eine gewisse Zeit, für einen gewissen Zeitstrahl konstant in dem zu sein, mit der Botschaft, mit der du rausgehst, die du senden willst. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. So, den zweiten Blogpost für euch habe ich gefunden auf Copyblogger. Da schaue ich auch ab und zu mal vorbei und da gibt es einen Artikel, der sich damit beschäftigt, wie man mit 3 simplen Schlüsseln eine erfolgreiche Videostrategie aufbauen kann. Und Den könnt ihr euch mal durchlesen. Da sind so Sachen mit bei, wie dass du eigentlich deine Personality hervorheben solltest, damit du Trust erzeugst. Also das ganze Thema von authentischem Marketing. Lest dir das mal durch. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Aber auf was ich da eingehen will, ist eigentlich der Punkt 2, weil ich mich damit aktuell sehr stark beschäftige. Und das ist das Kreieren von Scripts für dein Video. Also ich meine damit, dass es darum geht, Skripte, also Ablauffolgen für dein Video zu erstellen und vielleicht in der Ausprägungsform wirklich auch ein Skript zu erstellen, wo das drin steht, was du denn in dem Video auch sagen willst. Und da sind wir ganz schnell bei dem Thema Teleprompter. Ich bin ja der Meinung, dass es ja immer sehr cool ist, dass man frei aus dem Bauch redet, so wie ich den Podcast hier auch mache, wo ich wenig Utensilien habe, um mir irgendwie so ein Skript oder eine Line zu geben. Ich habe hier so ein Stück Zettelwerk, was ich aus dem Doc rausgezogen habe. Also ich verwalte das alles in Drive und habe mir dann immer ein Doc angelegt für die langen Ausgaben. Da sind aber nur Stichpunkte drauf und den Rest mache ich hier eigentlich so frei Schnauze. Ich merke aber, dass wenn Videos erstellt werden und ich jetzt eine Zielgruppe habe, die jetzt nicht so reagiert oder wo ich nicht davon ausgehen kann, dass die so reagieren wie ihr jetzt da draußen, weil ich glaube, die Community, die ich jetzt hier bespiele, die kenne ich ganz gut. Wenn ich aber in Bereiche reinkomme, wo ich denke, hey, die muss ich jetzt ein bisschen anders ansprechen, dann tue ich mich mit dem Freischnauze-Reden relativ schwer. Und wenn die Komplexe auch, also die Bereiche, die ich behandeln will in dem Video, auch relativ breit sind und ich nicht so eine richtige Linie habe, dann verhaspel ich mich sehr oft. Und das hat zur Folge, dass ich eben manchmal so 6 bis 10 Anläufe brauche, um ein Video so in einem Stück durchbabbeln zu können. Ich muss sagen, dann sind sie auch besser als die, die ich vom Teleprompter vorlese. Aber es ist natürlich eine Sache, wenn du viele Videos machen willst, gerade bei Infoprodukten oder bei Videokursen, da musst du halt schnell sein. Wenn du da 1, 2, 3 Tage investierst in das Videoproducing, dann musst du schnell sein. Und da kannst du es dir nicht leisten, 10-mal in dem Video nochmal neu aufzunehmen, nur um authentisch rüberzukommen, sondern man probiert, schneller zu arbeiten. Und da bin ich auch nur auf dem Weg. Ich kann dir nicht sagen, ob das jetzt super ist. Ich bin gerade dabei, zu probieren, mit dem Teleprompter im Endeffekt Texte vorzulesen und auch so vorzulesen, dass sie relativ natürlich wirken. Und da habe ich sehr viele Videokurse mir auch angeguckt, die auch kostenfrei teilweise waren. YouTube ist ja voll da mit irgendwelchen Kursen. Und bin gerade dabei, einfach zu gucken, wie ich mich bewegen muss, verhalten muss, um von dieser Augenbewegung abzulenken. Also stell dir mal vor, du stehst jetzt einfach still und liest vom Teleprompter ab. Wenn der jetzt weit weg steht, dann sieht man die Augenbewegung natürlich immer weniger, aber eigentlich stehst du relativ nah zum Objektiv und ich muss auch sehr relativ nah zum Objektiv stehen, weil ich sonst den Text nicht mehr lesen kann. Und mit Brille will ich halt nicht dastehen. Das heißt, man sieht meine Augenbewegung relativ stark und es gibt sehr viele Techniken, die man da draußen benutzen kann, um sich selbst zu bewegen oder seinen Körper zu bewegen oder den Kopf zu bewegen, um davon abzulenken, dass deine Augen sich bewegen, weil andere Menschen dann immer den größeren Körperteil fokussieren und nicht mehr so stark auf die Augen gucken. Und da bin ich gerade dabei zu trainieren. Es fällt aber, wenn du jahrelang einfach frech Schnauze geredet hast, fällt es mir extrem schwer, nach einem Skript oder nach so einem Teleprompter-Text zu lesen. Mal davon abgesehen, dass natürlich immer ein bisschen Zeit auch drauf geht, diese Texte zu schreiben. Weil das, was über den Teleprompter läuft, musst du ja vorher in dein Skript auch reinschreiben. Und da musst du dir ja drüber bewusst sein, was willst denn du da schreiben? Ist ja auch nicht so getan, dass du einfach so einen Text am Teleprompter hast und den vorliest, sondern nee, der muss ja noch irgendwo herkommen. Und deswegen ist es am Ende des Tages, da bin ich auch gerade so ein bisschen am Probieren, werde ich euch vielleicht in den nächsten Ausgaben mal erklären, wo jetzt der größere Zeitfresser ist. Ist es vielleicht so, dass ich mit ein bisschen Übung eigentlich nur 5 Anläufe brauche in dem Video, um ein kurzes Erklärvideo durchzubringen, oder ist es einfacher, dass ich mich nochmal hinsetze und ein Scripting schreibe oder was man auch machen könnte in dem Bereich, das habe ich früher mal gemacht, fällt mir jetzt gerade mal so ein, ist eigentlich so, dass ich so ein Speech-to-Text-Generator irgendwie benutze, wo ich nur reinsprechen muss und faktisch mein Teleprompter-Text gesprochen ist. Das geht schneller, die Texterkennung in Deutsch war aber damals, als ich das vor 2 Jahren das letzte Mal benutzt habe, noch relativ schlecht, so dass ich das aber mal probieren muss. Vielleicht habt ihr Erfahrung zu dem Thema Teleprompter oder wie man die Texte schnell in so ein Skript reinkriegt, dann gerne mal in die Kommentare oder wie immer eigentlich der Hinweis, haut mich doch einfach mal auf Facebook an und sagt mir dann, welche Erfahrung ihr gemacht habt. Ich teile dann auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, natürlich mit euch, nicht nur in diesem Podcast. So, nächstes Thema habe ich in einem Blog gefunden und das betrifft so ein bisschen wieder den Bereich SEO, aber auch Content Marketing. Das habe ich gefunden bei Siege Media und da geht es darum, wie man rankt für How-To-Keywords. Also alle Anleitungen, also wir erzählen ja immer davon, dass man ganz viele Anleitungen draußen produzieren soll, um den Leuten den Umgang mit bestimmten Produkten oder mit bestimmten Dienstleistungen leichter zu machen. Das ist eine Sache, da reden wir schon seit Jahren drüber und das ist auch natürlich total pfiffig. Die Frage ist natürlich aber, wenn ich diese ganzen Formate produziere auf Basis von Seiten etc. pp. Oder vielleicht auch How-To-Videos für YouTube erstelle, wie ranke ich denn mit dem Zeug? Und da hat Siege Media in einem Video halt wirklich mal relativ ausführlich dazu Stellung genommen. Finde ich sehr gut gemacht. Und ich will mal zwei Sachen einfach aufnehmen. Nämlich erstmal die H2-Überschriften. Das geht auch alles so ein bisschen in Richtung HLP-Optimierung, also holistische Landingpages. Da sind ja diese How-To-Geschichten auch ein Teil davon und kann super verbaut werden. Das heißt, wenn wir Sprachsuche und holistischen Ansatz kombinieren, dann sind wir bei sehr vielen Fragestellungen. Also es gibt bestimmte Bereiche, die Menschen nicht verstehen und zu diesen Bereichen gibt es halt mehrere Perspektiven und jeder hat so Fragestellungen. Wenn du im Netz recherchierst, dann wirst du diese Fragestellungen finden oder du wirst Leute fragen in der normalen Welt und die werden dir diese Fragestellung sagen. Das heißt, auf der einen Seite kannst du natürlich immer sagen, ja, wie geht denn irgendwas? Also ganz normale Fragen stellen, aber du solltest, und da weist er darauf hin und das finde ich sehr, sehr spannend, du solltest das Erklären auch in den Fokus stellen und da solltest du darauf achten, dass du nicht mit der Frage beginnst, sondern immer mit einem Verb beginnst. Also tu das und das, mach das und das. Das ist, glaube ich, sehr cool und das erkennt mittlerweile Google auch sehr algorithmisch, weil den Satzaufbau kann Google, glaube ich, schon ganz gut erkennen und da einen Erklärteil zu setzen, wo der Satz halt immer mit einem Verb anfängt, ich glaube, das ist sehr cool. Er hat ja ein sehr schönes Beispiel aus dem hervorgehobenen Snippet mal gezeigt. Und da ist halt genau die Anleitung von Punkt 1 bis 4, die immer mit einem Verb anfängt. Also immer ein Wort, wo man anfängt, was zu tun. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Also für mich war es zumindest ein echter Mind-Opener, nochmal ein bestimmtes Feld im Bereich holistischen Landingpages nochmal anders aufzubereiten, weil wir immer sehr starken Schwerpunkt in Fragestellungen hatten, was für die Sprachsuche sehr gut funktioniert. Aber das noch zusätzlich zu bestücken mit dieser Anleitung und dann diesen Satzbau zu beachten, glaube ich, ist ein ganz cooler Punkt. Wir werden ihn auf jeden Fall mal probieren umzusetzen in den nächsten HLPs, die wir hier in den nächsten Monaten bauen werden. So, dann kommen wir zum letzten Thema, habe ich gefunden bei Gary Vaynerchuk, dem alten Haus. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich als erstes das Video gesehen habe oder als erstes den Blogpost gesehen habe. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich es im Feedreader gesehen habe und dann wird es der Blogpost gewesen sein. Der gute Gary Vaynerchuk, einer wirklich meiner Masterminds, an dem ich mich sehr stark orientiere, von dem, wie er sich artikuliert, wie er nach außen auftritt, aber auch die Reife, die er in vielen Themen hat, wo ich wirklich gerne zuhöre und mir viele Sachen rausziehe. Der hat einen Blogpost geschrieben mit entsprechenden Videos, auch auf YouTube, zum Thema, wie geil es eigentlich ist, lebensälter, sage ich jetzt mal, zu sein. Er meinte da so den Bereich 40, 50. Er ist ja selbst 41 Jahre alt. Er weiß also, wovon er spricht. Ich bin 48 Jahre alt. Also mich hat er als Zielgruppe extrem ins Herz getroffen. Und er hat in seinem Video und in seinem Blogpost viele Sachen geschrieben, die mir eigentlich aus der Seele gesprochen haben. Und das ist mehr so darin begründet, dass es ja so einen Hype um die jungen Leute gibt, die zurzeit in Deutschland Unternehmen gründen und auch die jungen Leute, die zurzeit Unternehmen gründen, gerade im digitalen Business und im Online-Marketing gründen. Und ja, ich kenne halt sehr viele Leute, die in meinem Alter sind und die auch schon irgendwie so erzählen, ja, die ganzen Jungen, die rennen uns ja hier irgendwie mit ihren ganzen Innovationen, die graben uns das Wasser ab und die rennen uns die Tür ein. Da werden wir es ja schwer haben. Und Man muss sich mal bewusst machen, und dafür bin ich ihm extrem dankbar, dem Gary, dass er dieses Video gemacht hat, dass natürlich es sehr viele Leute gibt da draußen, die dieses neue Digitale ganz gut verstanden haben und die Unternehmen gründen und die auch sehr schnell erfolgreich sind. Da gibt es so ein paar Lichtgestalten, wo es super funktioniert, keine Frage. Und es gibt aber sehr, sehr viel mehr Leute, wo es nicht funktioniert, klar. Aber es gibt auch sehr, sehr viel mehr Leute, wo es mal durch Glück ganz kurz funktioniert und dann Businesses entstehen, die kurz aufkeimen und dann wieder weg sind. Ob das dazu reicht, um einen Exit zu machen, dass man selbst ja, ausgesorgt hat oder sich über eine bestimmte Zeit retten kann als Unternehmer, das sei immer dahingestellt. Im Kern sind doch aber die Unternehmen erfolgreich und auch auf lange Sicht unter erfolgreich, die dauerhaft am Markt sich wirklich platzieren können und sich immer wieder anpassen können an bestimmte Begebenheiten, die am Markt halt passieren und die über die Zeit passieren. Und da sind die Leute, und da hat er wirklich recht, und das ist auch meine Überzeugung, die ein bisschen lebensälter sind, die im Bereich 40 bis 50 unterwegs sind, das ist, glaube ich, noch genau die Generation, die, die diesen digitalen Schwung noch mitnehmen, die aber schon eine Menge persönliche Reife mitbringen, also eine Menge Menschenkenntnis, eine Menge Sachen im Leben schon erlebt haben, die sind also schon mehr abgerieben als Stein und die sind nicht mehr so jung und so wild, die schaffen es aber auf Dauer, weil sie auch ein anderes Werteraster haben, Unternehmen zu bauen, die dauerhaft sich am Markt platzieren können und die gesund wachsen können. Ich glaube, da liegt eine große Stärke drin. Und um die Perspektive jetzt nochmal umzudrehen, man sollte sich, wenn man in dem Alter ist, sich nicht davon beirren lassen und sagen, hey, die Jungschen, die graben uns hier das Wasser ab, sondern man sollte das, was man hat, die grauen Haare, die Lebensweisheit, vielleicht bestimmte Themen im Online-Marketing anders irgendwie, gerade mit einer menschlichen Dimension irgendwie zu belegen, die sollte man sich als USP auf die Fahne schreiben. Und am Ende des Tages, und ich meine, wenn ihr jetzt jung seid, werdet ihr diese Erfahrung noch nie so richtig gehabt haben. Aber ich muss sagen, dass ich 48 Jahre alt bin, dass ich irgendwie graumelierte Haare schon habe, das hat eine gewisse Ausstrahlungskraft in Richtung Seriosität, die ich mir natürlich bei Sumago vielleicht durch den General Style wieder mit dem Arsch einreiße. Aber im Kern hat mir das noch nie geschadet, dass ich irgendwo hingekommen bin und mit Unternehmern geredet habe, dass ich eine gewisse Lebenserfahrung habe. Sondern genau diese Lebens- und Berufserfahrung wird neben dem Know-how von SEO, von vielen Unternehmern, die gerade aus dem Mittelstand kommen und mit dem Digitalen jetzt gerade Berührungsängste haben, als extrem positiv wahrgenommen, weil eben diese Ängste und diese ganzen Adaptionsnummern bei den 40-, 50-Jährigen viel mehr drin stecken. Auch das ganze Thema, wie verbinde ich Beruf mit Familie? Nicht alles ist ja nur Performance getrieben und digital getrieben, sondern diese Themen, wenn man die reif bespielt und kombiniert mit Suchmaschinenoptimierung oder mit Online-Marketing, dann hat das einen wirklichen Mehrwert. Und genau das hat der gute Gary Vaynerchuk in seinem Video auch erklärt. Guckt euch das gerne mal an. Wenn ihr da eine Meinung zu habt, schreibt gerne in die Kommentare oder chattet mich an. Ich fand das wirklich extrem inspirierend und das hat mich so mental, gibt ja mal so Sachen, die mich teilweise ja vom Know-how nach vorne bringen und Sachen, die inhaltlich mich so spirituell nach vorne bringen. Und das hat mich wirklich ja, wirklich inspiriert und nach vorne gebracht und nochmal so ein richtiges Hua gegeben, einen kleinen Push nach vorne. So, das waren die Blog-Themen. Ich hoffe, da war was für euch mit bei. Ich fand es zumindest sehr, sehr stark in dieser Woche. Hat mir eine Menge Inspiration gegeben für die Arbeit, die wir hier auch bei Sumago jeden Tag so tun. Und da ist es nicht so, dass wir nicht auch manchmal in so einen Trott fallen. Und da ist es cool, wenn ich so eine Sachen einfach ja, mitkriege, um mich so da aus meinem eigenen Trott so ein bisschen rauszuziehen. Dann kommen wir jetzt zum Hauptthema. Da geht's um nebenberufliches Gründen. Und da werde ich euch noch ein paar Sätze zu erzählen. Bis gleich.
Denken groß wie eine Daisy Cutter. Sei bereit für das Main-Geschnatter. Oh.
So, meine Lieben, heute geht's um das Hauptthema nebenberuflich gründen. Das muss jetzt nicht für jeden von euch, der hier zuhört, passend sein, sondern es betrifft natürlich oder spricht nur die Leute an, die auch ja, vielleicht auf dem Weg dahin sind, nebenberuflich zu gründen, oder spricht auch die Leute an, die vielleicht nebenberuflich gegründet haben und jetzt schon selbstständig sind und einfach mal hören wollen, wie der Young das vielleicht gemacht hat. Alle Leute, die schon gegründet haben etc. pp., die werde ich jetzt hier verlieren, und dann ist es auch gut so, es sei denn, ihr wollt einfach mal hören, wie die Geschichte vom Young war oder wie meine Meinung dazu ist. Das ist alles okay. Das meiste Interesse habe ich natürlich, Leuten vielleicht hier irgendwas mit auf den Weg zu geben, die jetzt in ihrem Job schon drin sind, aber so eine innere Stimme in sich hören, die erzählt oder die immer ruft, hey, mach doch was für dich. Du bist geboren, um selbstständig zu sein. Das, was die anderen Leute da draußen machen, das kannst du doch schon lange. Und warum sind die so erfolgreich und warum bin ich nicht erfolgreich? Warum bin ich nur angestellt? Wenn du diese Stimme in dir hörst und denkst, dass du selbstbewusst genug bist, um das auszufüllen, dann bist du sicherlich einer von den Leuten, die prädestiniert sind, sich selbstständig zu machen auf irgendeinem Weg. Und ein Weg kann halt sein, sich nebenberuflich selbstständig zu machen. Also es gibt so eine gewisse DNA von Leuten, die irgendwie mehr im Leben erreichen wollen, die für sich selbst arbeiten wollen, die Erfolge auch alleine feiern wollen. Da gibt es einen gewissen Antrieb, auch einen Arbeitsantrieb, denn nur das zu denken und dann irgendwie ja nicht bereit sein, viel dafür zu arbeiten und engagiert da in dem Bereich zu arbeiten, das ist natürlich nur eine Seite der Medaille. Du musst das halt, du musst wollen, auch viel Zeit investieren wollen, und du musst diese Stimme irgendwie in dir hören. Das ist, ich glaube, Basisvoraussetzung. Und wenn du an deinem Arbeitsplatz sitzt und eigentlich zufrieden bist, aber diese Stimme in dir hörst, dann ist dieser Podcast vielleicht in manchen Perspektiven was für dich, und manche Sachen können wir vielleicht hinterher noch austauschen, und dann kann ich zumindest mal meine Meinung dazu sagen, weil ich kann natürlich wie in allen Themen immer nur meine Meinung sagen und nicht jetzt alle Perspektiven irgendwie damit einblenden. Kurz zu meiner Geschichte: Ich war 27 Jahre Polizist im Land Berlin, war die letzten 18 Jahre davon im mobilen Einsatzkommando, habe eine Menge observiert, also ein MEK ist ja eine Observationseinheit beim Land Berlin, und wir haben eine Menge observiert, und wenn du observierst, dann fährst du ja nicht raus und hast immer gleich eine Zielperson und sagst, hey, hier ist sie, und dann läufst du ihr hinterher und guckst, was sie den ganzen Tag macht, sondern du weißt ja nicht, wo sie ist. Das heißt, du hast bestimmte Locations, wo du warten kannst, ob sie irgendwann aufschlägt, also erscheint, und dann stehst du da und wartest und wartest und wartest. Oder du stehst an irgendwelchen Location und wartest, dass irgendwas passiert. Also viel Zeit von dem, was du als Polizist bei einem mobilen Einsatzkommando machst, besteht aus Warten. Und irgendwann war es bei mir so, dass ich halt mit meiner Frau beschlossen hatte, dass wir uns als Familie vergrößern, und meine Frau schwanger wurde und ich gesagt habe, okay, da fällt jetzt ein Gehalt weg. Es gab so eine Übergangsphase von 600 Euro, glaube ich, noch ein paar Wochen oder Monate, und dann war das Geld weg, und wir wollten irgendwie ja unser Lebensstandard erhalten und haben gedacht, okay, wie können wir das jetzt irgendwie auffangen. Und ich hatte immer schon diese Stimme in mir, dass ich gesagt habe, hey, irgendwie willst du da was machen und willst auch ein bisschen dein eigener Herr sein, aber wusste nicht so richtig wie. Also habe ich gesagt, okay, ich mache mich selbstständig. Hab angefangen mit einem Online-Shop für kompatibles Druckerzubehör. Das waren so meine ersten Ausflüge in den Bereich Selbstständigkeit. Hab da gearbeitet und bin dann über die Zeit zur Suchmaschinenoptimierung gekommen und habe dann meine Agentur nebenberuflich aufgebaut und auch die Campix etc. aufgebaut. Alles nebenberuflich. Das heißt, ich wusste eigentlich schon, wo ich hin wollte, und das hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt. Also das war so der erste Antrieb, dass ich irgendwie diese Stimme in mir gehört habe und auch bereit war, natürlich viel zu arbeiten. Und das solltest du dir eigentlich grundsätzlich überlegen. Nur diese Stimme zu hören, ist nicht der Schlüssel zum Erfolg. Wenn du das nur hörst und sonst eigentlich ein fauler Sack bist, dann solltest du dir echt überlegen, ob du dich überhaupt selbstständig machst, egal ob nebenberuflich oder nicht, weil es gehört die Stimme dazu, aber auf der anderen Seite gehört eben auch dazu, dass du mehr arbeitest als die meisten anderen, die in Arbeitsverhältnissen da draußen sind. Du musst also diese Gier entwickeln, erfolgreich zu sein, und die ist immer mit mehr Arbeitsleistung und Stundeneinsatz auch verbunden. Darüber musst du dir bewusst sein, und das darf dir und deiner Familie halt am Ende des Tages nicht so sehr wehtun, oder du solltest mit deiner Familie darüber zumindest ausgiebig sprechen, weil es schon so ist, dass ich als Polizist eben auch 50, 60 Stunden in der Woche gearbeitet habe und es so war, dass ich ein Fünftel der wöchentlichen Arbeitszeit von meinem Arbeitgeber genehmigt bekommen habe. Das heißt, von der 40-Stunden-Woche ausgerechnet durfte ich 8 Stunden, also einen Arbeitstag zusätzlich arbeiten. Das war natürlich, ja, wenn man es mal ehrlich betrachtet, vielleicht mal ein bisschen mehr. Das heißt, ich bin aber trotzdem nach viel Arbeit und nach unregelmäßiger Arbeit auch, weil ich immer so gearbeitet habe, wie natürlich die Täter arbeiten, nach Hause gekommen und habe dann immer noch mal mein Business weitergemacht. Das wird vielen von euch jetzt, die im Freelancing-Bereich unterwegs sind, sehr bekannt vorkommen, dass sie einfach auch bis in die Nacht arbeiten und sehr lange arbeiten, weil die Aufträge halt noch abzuarbeiten sind. So könnt ihr euch das vorstellen, war das eben nebenberuflich auch. Ich habe irgendwie am Tag 10 Stunden oder 12 Stunden gearbeitet und bin dann nach Hause gekommen, ins Büro gegangen, also ich hatte mein Büro im Dachboden und also im Dachgeschoss und habe dann da weitergearbeitet und hatte dementsprechend auch wenig Schlaf etc. pp., hatte aber eben Bock, das zu machen und es lief ja auch finanziell auch ganz gut an, so dass das auch in dem Bereich, als wir damals den Drucker-Zubehörshop hatten, meine Frau eben auch mitgemacht hat und ja, selbst mein Sohn irgendwie zwischen gepackten Paketen groß geworden ist. Also war auch eine sehr wilde Zeit und eine sehr intensive Zeit. Aber darüber musst du dir im Klaren sein, dass das eine Menge Arbeit beinhaltet. Und als ich im Vorfeld über diese Sendung schon ein bisschen was gesprochen habe oder erzählt habe, wie das Thema ist, hatte ich schon mit manchen Leuten einen Chat, die gesagt haben, hey, erzähl doch nicht so einen Schund in deinem Podcast. 100% musst du geben, wenn du selbstständig bist. Also nebenberuflich anzufangen ist grundsätzlich scheiße. Und natürlich, grundsätzlich ist es so, dass dir ein Frank Thelen oder irgendwelche Entrepreneure sagen würden, hey, du musst alles auf eine Karte setzen und musst 100% in eine Richtung laufen, damit es überhaupt die Chance, einen Hauch einer Chance hat, erfolgreich zu sein. Und im Kern gebe ich dem ja auch recht. Aber das entspricht natürlich nicht der Lebenswahrheit von sehr vielen Leuten, einschließlich meiner Person, die da draußen unterwegs sind. Weil es gibt ja nicht nur die 21-jährigen oder 25-jährigen ungebundenen Leute, die vielleicht den ersten Job haben und irgendwie alles auf eine Karte setzen können. Sondern ich meine gerade Leute, die schon irgendwie vielleicht ja 25 plus sind, vielleicht 30 plus sind, die fest in ihrem Job sind, die ein gutes Einkommen haben, die vielleicht in einer festen Beziehung, Ehe oder Partnerschaft sind und die vorhaben, eine Familie zu gründen oder vielleicht ein Haus gebaut haben oder eine Autorate zu bezahlen haben, die also eigentlich Spaß an ihrem Beruf haben und die eigentlich auch mitten im Leben stehen und auch eine finanzielle Last zu tragen haben, wobei Last jetzt immer negativ schon belegt ist, eigentlich ja eine Verpflichtung haben, würde ich mal sagen. Und davon gibt es eine ganze Menge, die da draußen sich, glaube ich, dann am Ende nicht trauen, nebenberuflich irgendwie was auf die Beine zu stellen, weil sie Angst davor haben, sich jetzt eigentlich auf diese 100% Beine zu stellen. Und ich glaube, für die Leute ist es ein guter Weg, einfach finanziert zu sein über den Hauptjob, den man hat und irgendwie was nebenbei nochmal anzufangen. Ich glaube, das ist einer der Königswege, auch wenn ich natürlich auch, ja, die 100% sind natürlich der Idealzustand. Aber welche Welt ist denn schon ideal? Da muss man einfach realistischerweise damit umgehen. Deswegen, ich glaube, das ist ein Weg und wenn du hier weiter zuhörst, dann ist dieser Weg vielleicht für dich auch denkbar. Ich probiere jetzt hier einfach mal ein paar Punkte abzuhaken. Das ist natürlich sehr mehrdimensional. Ein paar Punkte will ich einfach durchzugehen. Also nebenberuflich gründen ist eine Option. Häkchen dran. Ist es der richtige Weg? Es kann der richtige Weg sein für dich, wenn du dein Ziel richtig verfolgst. Dann ist es eine gute Alternative zu der 100% alles auf eine Karte setzen Lösung. Häkchen dran. Du musst doppelte Arbeit leisten. Habe ich besprochen, Häkchen dran. Dann kommen wir mal zu deinem Arbeitsvertrag. Ich glaube, die Haupthürde, die du dir bewusst sein solltest, ist, dass du einen Arbeitsvertrag in deinem normalen Job hast. Und in dem Arbeitsvertrag, wenn es ein normaler Arbeitsvertrag ist, gibt es eine Klausel da drin, wo dir erklärt wird, wie mit nebenberuflicher Tätigkeit umgegangen wird. Ich hatte nun als Beamter keinen Arbeitsvertrag, aber in meinen Arbeitsverträgen, die ich hier als Unternehmer selbst meinen Mitarbeitern gebe, gibt es einen Paragraphen, der sich nur mit dem Thema nebenberuflicher Tätigkeit beschäftigt. Und jetzt ist es bei mir persönlich nicht so, dass ich grundsätzlich was dagegen habe, dass die Leute noch nebenberuflich was machen. Weil ich glaube, dass die Welt mittlerweile so ist. Wo ich was dagegen habe, ist aber, dass die Leute nebenberuflich so viel machen, dass die Arbeit, die sie hier vollberuflich machen, in meinem Unternehmen, darunter leidet. Das ist so die Grenze. Und diesen ehrlichen Umgang, den erwarte ich von meinen Mitarbeitern und den will ich aber auch dir mitgeben. Das heißt, wenn du in deinem Arbeitsvertrag siehst, hey, du könntest nebenberuflich arbeiten, dann solltest du so ehrlich sein im Umgang damit, auch wenn das irgendwann mal losgeht und wächst, dass du deinem Arbeitgeber, der immer noch diese 40 Stunden für dich meinetwegen oder auch eine andere Stundenzahl voll beruflich im Endeffekt für dich bezahlt, dass du mit dem ehrlich umgehst. Bescheiß den nicht. Ich glaube, das fällt dir am Ende des Tages immer auf die Füße. Ich muss sagen, dass ich sicherlich ein bisschen über den 8 Stunden immer gelegen habe und deswegen eigentlich von dem, was rechtlich möglich war, jetzt über die Grenze rübergegangen bin. Aber ich muss sagen, dass ich auch in meinem Hauptjob immer 150% gegeben habe. Also bei mir war es immer so, dass abends festgelegt wurde, wann ich morgens wieder arbeiten muss und auch eigentlich im Laufe des Tages erst festgelegt wurde, wie lang die Arbeitszeit ist. Und da habe ich mich auch gemeldet und sage, ich mache länger, weil es mussten ja nicht immer alle vor Ort sein. Das heißt, ich glaube, mein Arbeitgeber hat an meiner Arbeitsleistung nie was zu mäkeln gehabt, weil ich immer 100% gegeben habe und darüber eben noch sehr viel mehr. Aber das war eben immer mit mehr Leistung verbunden. Also ich musste immer mehr knüppeln, dadurch, dass ich eben meinem Arbeitgeber eben nicht irgendwie auch ein Futter geben wollte dafür, dass ich meine Arbeitsleistung nicht mehr bringe, weil ich jetzt nebenberuflich irgendwie was angenommen habe. Das heißt, ich habe mir hier auf Zettel geschrieben, Schummeln ist erlaubt, aber du musst dabei pfiffig und ehrlich sein. Ich glaube, das ist so eine Mindestvoraussetzung. Und ich kann es nur auch als Arbeitgeber sagen, wenn ich merke, dass Leute das strapazieren, und ich glaube, dass ich dadurch, dass ich das selbst durchgemacht habe, ein ganz gutes Näschen dafür habe, ob Leute hier am falschen Ende nochmal ziehen und jetzt irgendwie die Tuchfühlung zum Unternehmen verlieren, da bin ich sehr sensibel. Und da bin ich auch sehr stark, dass ich dann ins Controlling reingehe und dass ich dann auch sehr stark darauf reagiere, was am Ende des Tages eben mit einer Kündigung einhergehen kann. Das heißt, arbeite da fair, und wenn du das machen willst nebenbei und auch mehr nimmst, als du vielleicht ja im Vertrag zu stehen hattest, dann gib trotzdem in dem Hauptberuf, achte darauf, dass du da richtig Kante gibst, damit du dir auf der anderen Seite das ehrlicherweise auch erarbeiten kannst und da immer einen Puffer hast in der Erkennbarkeit. Auf was solltest du achten, wenn du startest? Also in erster Linie glaube ich, und das ist die Haupthürde für die Leute, die nebenberuflich gerade starten, dass sie eigentlich ja erstmal so probieren wollen. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Also man fängt dann so an als Kleinstunternehmer und guckt mal, wie läuft dann so der Proof of Concept, so wie man das Neudeutsch kennt. Und man hat ja nicht so sehr viel zu verlieren, weil man ja auf der anderen Seite ja immer die Kohle kriegt aus einem normalen Job. Und dieses eigene Wertesystem, was entsteht für die nebenberufliche Selbstständigkeit, das ist eigentlich so das Hauptproblem. Das heißt, wenn du das willst, achte erstmal auf alle bürokratischen Hürden. Geh zum Gewerbeamt und melde dein Gewerbe ordentlich an. Wenn du dieses Schriftstück in der Hand hast, hast du das erste Mal das Gefühl, hey, da ist irgendwie was. Und nicht, du schraubst einfach nur irgendwie in deinem Kämmerlein rum, sondern du hast jetzt offiziell vor einer deutschen Behörde dein Unternehmen in irgendeiner Form registriert und angemeldet. Und mit der Anmeldung kommt ja der zweite Schuh eigentlich zum Tragen, wo die meisten Fehler entstehen, gerade bei nebenberuflichen Leuten. Und den Fehler habe ich auch gemacht, wenn du mal den Podcast ein bisschen zurückguckst. Da ist einer meiner größten Fehler drin, die ich gerade mit dem Thema hatte, nämlich Finanzamt. Da habe ich auch meinen großen Fehler gemacht. Und ich glaube, der kommt daher, dass man sich eben nicht so richtig gleich mit diesem Geschäft identifiziert. Und das heißt, das Gewerbeamt meldet ja an das Finanzamt, dass du jetzt ein Gewerbe angemeldet hast. Das heißt, du musst da nochmal deine Daten anmelden und bist dann faktisch auf dem Schirm. Da musst du dir bewusst drüber sein, dass die dich ab dem Moment auf dem Schirm haben. Und wo ich dir nur einen großen Rat geben kann, sieh das Finanzamt nicht so, wie du das als Arbeitnehmer, so als Randerscheinung, wo ja der Arbeitgeber dann immer deine Arbeitnehmerbeiträge einzahlt, sondern sieh ab dem Moment das Finanzamt, zumindest für die Seite der Selbstständigkeit, als dein verpflichtenden Partner an. Das ist ein bisschen, ich weiß, wie die Leute darauf reagieren, wenn ich Partner sage, aber du kommst an diesem, jetzt tun wir mal so, als ob es ein Typ wäre, du kommst an dem Typ nicht vorbei. Das ist so wie der Türsteher, der entscheidet, wer in den Club kommt irgendwie. Das ist ein Typ, der kann dir aber auch das Genick brechen, wenn du halt ein bisschen frech wirst an der Tür. Und so ist es mit den Steuern auch. Und so solltest du es auch betrachten. Achte darauf, dass du damit ganz professionell umgehst oder such dir Hilfe in dem Bereich. Und das würde ich oder kann ich dir nur empfehlen, dass du das von vornherein machst. Das Gleiche gilt, und das ist das, was danach natürlich noch kommt, ist, kümmere dich rechtzeitig um alles das, was mit Sozialversicherungspflicht zu tun hat. Weil du wirst merken, und es ist gut, da vorbereitet zu sein, dass sich aus der Selbstständigkeit, wenn es denn gut läuft, Möglichkeiten ergeben, aber auch Verpflichtungen ergeben, wo du plötzlich nicht mehr Teil der gesetzlichen Krankenversicherung sein kannst. Doch kannst bist du immer, aber es entstehen auf der anderen Seite natürlich Möglichkeiten, sich so privat zu versichern oder dass die Kasse irgendwie höhere Beiträge haben will, weil du eben noch Einkünfte hast. Da hängt noch so ein großer Rattenschwanz mit dran. Und wenn du ganz schlau bist, dann kümmere dich doch vielleicht schon in der Phase darum, was wäre, wenn mein Unternehmen erfolgreich sein könnte. Und was entstehen da auch für sozialversicherungspflichtige Verpflichtungen daraus? Sich rechtzeitig damit zu beschäftigen, ist, glaube ich, ziemlich interessant, aber ist eben auch wichtig, um dem so dem ganzen Business den richtigen Aufkleber irgendwie zu verpassen. Häkchen. Auf meiner Liste steht jetzt als nächstes der 19er Umsatzsteuergesetz. Ich glaube, das ist so die Sache, womit alle Leute ja da draußen so anfangen und was auch natürlich in den Bereich Finanzamt mit reinspielt, weil man da natürlich ein paar Schrittfehler machen kann. Also grundsätzlich bist du ja verpflichtet, als Unternehmer für alle Einkünfte, die du hast, Umsatzsteuer zu bezahlen, abzuführen. Auf der anderen Seite kannst du für die Umsatzsteuer, wenn du umsatzsteuerpflichtig bist, die Vorsteuer für Rechnungen, die du selbst eingekauft hast, die Vorsteuer, die dir also andere in Rechnung gestellt haben, die kannst du dagegen rechnen und dann bleibt ein Betrag X über. Wenn du jetzt den Paragraph 19, also diese Kleinstunternehmerregelung im Umsatzsteuerrecht in Anspruch nimmst, dann bist du davon freigestellt. Und das ist an gewisse Umsatzgrenzen gebunden. Ich weiß nicht genau, wo die liegen. Ich würde jetzt lügen. Ich glaube 25.000 Euro oder 30.000 Euro, 50.000 Euro. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Anwälte seid oder das irgendwie auch schlauerweise wisst. Wenn ihr unter diesem Gewinn- oder Umsatzbereich seid, dann könnt ihr diese Kleinstunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Und das bedeutet, dass ihr grundsätzlich in euren Rechnungen keine Umsatzsteuer auswerfen müsst. Dadurch ist das Leben ein bisschen leichter für euch. Und das hat der Fiskus sich auch ja, was bei gedacht, dass man die Leute langsam daran nimmt. Aber ihr solltet euch immer auch bewusst machen, was dieser 19er in diesem gesamten Businessumfeld auslöst. Immer wenn du mit normalen Unternehmern, die große eigenständige Unternehmen haben, was zu tun hast, dann ist es so, dass diese 19er immer gleich zeigen, du bist ein kleines Licht und du bist eigentlich nur so nebenberuflich am Start und du machst das so halt eben nur mit halber Flamme. Da sind wir wieder bei diesen 100% vielleicht. Das ist so ein Nebending, was du dir vielleicht überlegen solltest, ob du diesen 19er für dich in Anspruch nimmst oder ob du nicht gleich in die volle Umsatzsteuerpflicht gehst. Und sagst, okay, ich führe wenigstens diese 19% ab, kann dafür die Vorsteuer gegenrechnen. Am Ende des Tages ist es ja relativ gleich. Du hast nur einen höheren bürokratischen Aufwand. Dafür hast du aber eine andere Wahrnehmung innerhalb der Dienstleistungen, die Unternehmer miteinander austauschen. Ja, da solltest du drauf achten. Das sind, glaube ich, die gröbsten Sachen, die du nebenberuflich, wo du drauf achten solltest. Und wenn dann dein nebenberuflicher Job gut anläuft und du irgendwann an den Bereich kommst, dass du gut Geld verdienst etc. pp., dann gibt's mit Sicherheit eine Phase, so war es bei mir auch, wo man das nicht so richtig realisiert und wo man denkt, okay, jetzt habe ich hier vielleicht hier 10.000 plus x aus meinem Haupteinkommen und habe dann aus meinem Nebeneinkommen noch 10.000 plus x und das addiere ich zusammen und das ist dann eine schöne Stange Geld und man fängt an, sich ein bisschen was zu leisten, fängt in Urlaub zu fahren und so. Irgendwann merkt man, dass man Raubbau betreibt und diese Grenze ist bei jedem anders und die ist auch fließend. Irgendwann kommst du an eine Stundenlast, weil das natürlich alles mit Mehraufwand verbunden ist. Also die 40 Stunden in deinem Hauptjob werden immer bleiben oder die Stunden, die du da abreißen musst. Aber es werden vielleicht durch Erfolg mehr Stunden auf der anderen Seite dazu kommen. Und dann gibt's natürlich die Phase, wo du an die 100 Stunden rankommst, an die 120 Stunden rankommst und wo du merkst, dass das schon anstrengend wird, wo es ein bisschen anfängt zu flattern, wo du aber so in so einer Beschissphase bist, wo du denkst, okay, jetzt muss ich das Geld einsammeln, jetzt muss ich das Geld einsammeln. Wenn du eine Familie hast, dann kann ich dich nur zumindest warnen, will ich nicht sagen, aber achte bitte darauf, dass du in der Phase nicht überpierst und immer nur sagst, hey, ich bringe ja das Geld nach Hause und dann geht's uns besser oder so. Wenn du nicht mehr zu Hause bist, dann wird das deine Familie anders sehen. Da gebe ich dir einen Schein drauf. Achte da drauf, hör ein bisschen auf dich selbst oder umgib dich mit Leuten, die dich da ein bisschen ausbremsen können. Weil wenn du dann in der Phase überpierst, also mehr Stunden nebenberuflich machst, als du eigentlich machen kannst, dann fängt so diese Beschissphase an. Und ja, ich weiß nicht, wie man da so richtig rauskommt. Bei mir war es ein Lebensereignis, was jetzt nicht so super schön war, was mich aber dazu gezwungen hat, darüber nachzudenken, ob das jetzt der richtige Weg ist. Das war gebündelt bei mir auch mit der Tatsache, dass ich irgendwann, hat die Polizei Berlin gesagt, wir wollen jetzt mal gucken, was unsere Jungs da nebenberuflich so verdienen. Und ich war nicht nur anmeldepflichtig und genehmigungspflichtig, was die Stunden anbelangt, sondern ich war eben auch gewinnnachweispflichtig. Und ab dem Punkt war auch relativ schnell klar, dass es verdienstmäßig nichts mehr mit Nebenberuflichkeit zu tun hatte. Und da musste ich mich zwangsläufig entscheiden. Aber dieser Punkt, der bei mir jetzt so zwangsläufig gekommen ist, pfiffigerweise hätte ich mir den damals selbst viel früher gestellt. Und den solltest du dir vielleicht ehrlicherweise auch stellen. Und nicht erst, wenn du einen Burnout hast, sondern dann, wenn du merkst, hey, jetzt wird's langsam so ein bisschen kritisch. Oder wenn dir deine Kumpels sagen, hey, jetzt achte mal darauf, dass du das so ein bisschen regulieren kannst. Da solltest du drauf achten und dann ist der logische Weg da draus natürlich, kündige ich oder kündige ich nicht. Und ich glaube, das kann man relativ pragmatisch sehen. Ich glaube, die Möglichkeit einer Kündigung solltest du in Betracht ziehen, wenn du eigentlich das verdienst auf der nebenberuflichen Seite, was du in deinem Hauptjob auch verdienst. Das ist so eine Marke, die würde ich vielleicht auch für dich da draußen rausgeben, weil dann du das eine gegen das andere tauschen kannst. Wenn du jetzt selbst in dem Bereich bist, dass du vielleicht auch vorhattest, damals mal von 40 auf 30 Stunden zu reduzieren und das war eine ehrliche Rechnung, dann reicht vielleicht auch ein reduzierter Satz. Aber du musst damit leben können. Du musst damit über die Runden kommen. Du musst deine Familie damit ernähren können. Du musst deine Raten damit bezahlen können. Das ist halt wichtig. Und wenn du aber diesen Punkt erreicht hast oder da drüber liegst, dann solltest du über den Schritt sehr, sehr massiv nachdenken. Und was ich dir dann nur empfehlen kann, ist, rede mit anderen Leuten in deinem Umfeld darüber, dass du diesen Schritt gehen willst. Und mach das nicht mit dir selber aus, weil die anderen Leute, gerade deine Familie um dich rum und nicht nur deine Frau und deine Kinder vielleicht, sondern auch deine Eltern und deine besten Freunde, die werden dir eine ehrliche Antwort geben. Und ja, da sind wir auch bei der ehrlichen Antwort und das hat jetzt so zwei Seiten der Medaille. Also ihr könnt euch vorstellen, ich war Beamter und meine Eltern waren jetzt nicht so super begeistert davon, dass ich jetzt alles danach auf eine Karte gesetzt habe, wo die Karte aber bestimmt war, weil ich wusste ja, was ich verdiene. Aber trotzdem gibt's ja so diese alten Schubladendenken und Ressentiments von, du bist ja Beamter und du kannst doch diesen sicheren Job nicht aufs Spiel setzen und so, hast dir das reichlich überlegt. Da kommen natürlich so ein paar Bedenken. Die Leute, die du kennst oder war bei mir zumindest so, die aus der freien Wirtschaft kommen oder selbstständig sind, die geben dir natürlich andere Ratschläge. Also ganz gut ist, wenn du ein Umfeld hast, wo so ein Mischmasch herrscht, wo du mehrere Meinungen hast, also die Eltern, die vielleicht auf deine Sicherheit besonnen sind und die da vielleicht ein bisschen ängstlich rüberkommen, aber eben auch Leute, die du vielleicht in deinem Umfeld hast, die zumindest irgendwie eine Führungsposition haben oder die auch selbstständig sind. Vielleicht suchst du dir auch irgendwelche Leute, gerade über die sozialen Medien, die dir da helfen können, um einfach einen Ratschlag dir zu geben, wenn du gerade in dieser Situation bist und dann treff eine Entscheidung und dann, wenn du denn finanziell das abgefedert hast, bleibt dir, glaube ich, nur eins und das war bei mir auch so, hör auf dein Herz. Also ich war bestimmt leidenschaftlicher Polizist, mir hat der Beruf extrem viel Spaß gemacht und ich will auch die Phasen, die 27 Jahre überhaupt nicht missen, kann auch nur jedem empfehlen, der jetzt noch jung ist und nicht weiß, was er machen soll, in den Beruf einzusteigen, weil er wirklich extremst abwechslungsreich ist und interessant ist und actionreich ist, kann ich nur empfehlen. Aber er ist auch damit verbunden, Nachtdienste zu machen und körperlichen Stress zu haben. Und das ist mit Mitte 40 natürlich nicht mehr so einfach wie mit irgendwie 25. Und ich brenne natürlich auch für dieses Thema Suchmaschinenoptimierung und Content-Marketing und Online-Marketing. Und deswegen habe ich am Ende des Tages nur auf mein Herz gehört und habe gesagt, okay, jetzt setze ich alles auf eine Karte und gehe in die Selbstständigkeit. Und dann ist natürlich das so, auch alles auf eine Karte setzen, stimmt natürlich nicht so richtig, weil ich weiß ja, in welches soziale Netz ich falle. Macht ihr denn wichtige Gedanken darüber, ob du gesetzlich versichert sein willst, wie es mit deiner Rente aussieht, ob du privat versichert bist. In meinem Fall war es zum Beispiel super spannend, weil ich ja jung als Privatpatient bei der Polizei schon versichert war und jetzt diesen Anspruch einfach mit übernehmen konnte, was meine Versicherung einfach extremst billiger gemacht hat mit 44 oder so, wo ich die Selbstständigkeit angetreten habe. Wenn ich da eine neue Versicherung abgeschlossen hätte, dann hätte ich bestimmt das Vierfache bezahlt, was denn schon so 800 bis 1000 Euro gewesen wären. Rente genau dasselbe. Da bin ich nachversichert worden. Guck, lass dir einfach eine Bescheinigung von der Rentenversicherung geben und guck, was du an Ansprüchen hast. Und dann weißt du ungefähr, was du noch irgendwie an Sparleistung erbringen musst, um irgendwann mal am Ende deiner Arbeitsleistung eine gewisse Rente zu haben, die dich da erwartet, wenn du nicht jetzt irgendwie die Millionen scheffelst. Also da solltest du in jedem Fall drauf achten, wenn du noch eine Familie hast oder dich selbst ein bisschen besser absichern willst, dann passt der Bereich Berufsunfähigkeits- und Arbeitsunfähigkeitsversicherung auf jeden Fall mit rein. Für mich war es extrem wichtig, dass ich so eine Versicherung abschließen konnte. Mit 44 war das auch nicht mehr so einfach, gerade mit den Krankenakten. Also nicht, dass ich jetzt sterbenskrank war, aber als Beamter oder ich weiß nicht, wie es bei euch als Arbeitnehmer ist, waren schon mal ein paar Krankschreibungen dabei, wo es mir jetzt nicht so mega schlecht ging eigentlich, wo ich aber trotzdem mich krank gemeldet habe, weil es gerade so in meinen Arbeitsablauf gepasst hat. Und ja, ich hatte zum Beispiel einen so einen Befund, wo ich mal, ja, wo ich wirklich ausgebrannt war und wo ich gesagt habe, ja, jetzt nimmst du ja mal irgendwie was. Und da hatte ich wirklich so ein bisschen leichtes Kribbeln im Zeh und habe gedacht, okay, gehe ich mal zum Orthopäden, lass es untersuchen und tu so auf Fußschmerz und so. Und das wurde mir danach als Rückenproblem ausgelegt und somit habe ich keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr gekriegt, aber eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung, wo ich jetzt wirklich nur 350 Euro jeden Monat zahlen muss, aber irgendwie mit 2000 Euro versichert bin. Damit habe ich aber wirklich mein Leben und meine Familie so in der Basis so abgefedert und abgesichert und das war mir schon extrem wichtig. Also kümmere dich darum, dass du das alles planst und dann ist es auch okay. Was du nie machen solltest, und das habe ich hier noch auf dem Zettel, das ist wirklich wichtig und liegt mir wirklich am Herzen, mach es nicht aus der Not heraus. Mach so einen Schritt aus der Souveränität heraus, weil du denkst, du hast dir auf der anderen Seite in deiner nebenberuflichen Zeit so viel erarbeitet, dass du in ein gesundes Netz fällst, aber mach es nicht aus der Not heraus, weil jetzt du irgendwie gestalkt wirst auf der Arbeit oder weil dir dein Job irgendwie nicht Spaß macht und du in so einem Motivationsloch hängst und dann irgendwie unmotiviert noch in die Selbstständigkeit zu gehen. Also egal, ob du jetzt 100% gleich kündigst oder ob du das nebenberuflich machst, mach es nicht, also diesen Schritt in die absolute Selbstständigkeit, mach ihn nicht aus Frust oder aus irgendwelchen Sachen, die dir nachher auf die Füße fallen, weil wenn du in einem Motivationsloch drin bist, dann wird sich das in der Selbstständigkeit auch nicht ändern, dann bleibst du in diesem Motivationsloch drin und ich glaube, wenn du da über lange Zeit drin geblieben bist, dann ist es auch eine Charaktereigenschaft, die du dir bewusst machen solltest und Eigenmotivation, da waren wir ja auch in den Vorpodcasts, als ich über Motivationsprodukte geredet habe, habe ich das ja auch nochmal gesagt, gehört zur Selbstständigkeit dazu. Wenn du dich also über 2 Jahre in deinem Beruf nicht selbst nochmal motivieren konntest und dich selbst da rausziehen konntest, dann hast du ein Skill für die Selbstständigkeit eigentlich nicht am Start und dann solltest du zumindest mal hellhörig werden. So, ich habe hier noch ein paar Vor- und Nachteile einfach zusammengeschrieben, die vielleicht dir helfen könnten, also der Vorteil einer nebenberuflichen Selbstständigkeit ist natürlich, dass ich immer noch mein Fallback habe und eigentlich Kohle habe. Falls jetzt meine Idee, die ich habe, für die Selbstständigkeit nicht zum Tragen kommt, habe ich immer ja nicht so richtig was falsch gemacht. Muss vielleicht ein bisschen was von meinem Ersparten da reinstecken in die Selbstständigkeit. Aber ich habe immer natürlich so ein Fallback. Wenn ich nebenberuflich gründe, dadurch, dass ich eben meine Kohle habe, brauche ich eigentlich auch weniger Kapital, um anzufangen, weil ich ja nicht gleich einen rollenden Rubel haben muss, sondern ich kann eigentlich mit kleinem Portemonnaie eigentlich anfangen und dann aus dem Cashflow die Sache rausnehmen und da kenne ich auch sehr viele Leute, die genau so gewachsen sind und dann nicht alles verprasst haben, sondern immer wieder reinvestiert haben. Das ist übrigens aber auch eine Sache, die normale Selbstständige auch machen, aber als nebenberufliche Tätigkeit geht das halt auch noch irgendwie bewusster. Du hast weniger Druck zu Beginn, also es ist nicht so wie Selbstständige, die ich kenne, die jetzt irgendwie ein Gründungsdarlehen bekommen haben von 100.000 Euro zur Bank gegangen sind und dann ja, erstmal selbst nach der Befreiung, du hast ja eine Zeit, wo du bei diesen Gründungsdarlehen vielleicht ein Jahr erstmal keine Raten zahlen musst und dann erst anfängst zu zahlen. Den Druck hast du natürlich irgendwie nicht, weil du nicht diesen Kredit auf der einen Seite hast und das eben langsam angehen kannst. Und ich glaube, dass es oftmals familienfreundlicher ist, weil die Leute, die einfach kündigen, alles auf eine Karte setzen, die verändern sich oftmals charakterlich sehr, sehr stark. Also das ist zumindest meine Beobachtung in meinem Umfeld, dass da durch diesen Druck, der entsteht, durch dieses alles auf eine Karte setzen, gehen die mit Menschen in ihrem Umfeld anders um und das muss nicht immer positiv sein. Und deswegen glaube ich, dass nebenberufliche Tätigkeit oder Selbstständigkeit schon auch familienfreundlicher sein kann, nicht sein muss. Das liegt natürlich immer an den Personen, die sich da selbstständig machen. Ja, bei den Nachteilen, du hast nicht die 100%, ja, das kann ein Nachteil sein, weil du nicht richtig Vollgas geben kannst. Da musst du eben gucken, wie die Relation ist zu dem, wie es für dich am besten austariert ist. Du musst dich absprechen mit deinem Hauptarbeitgeber, keine Frage. Und da kann der Appell nur sein, geh offen mit dem Thema um. So machen wir das hier auch. Oh, schon wieder einen trockenen Mund, kleinen Moment. So machen wir das hier auch. Ich will, dass meine Leute offen damit umgehen und dann reden wir darüber, was möglich ist und was nicht. Was eben nie passieren darf, ist, dass die Arbeitsleistung dadurch gemildert ist oder dass ich irgendwie stehende Ohren bekomme und jetzt immer jede Stecknadel fallen höre, weil das ist echt kontraproduktiv für die Arbeit. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und was ich schon gesagt habe, ich glaube, bei nebenberuflicher Selbstständigkeit zieht man oftmals den Absprungpunkt, wo man sich wirklich selbstständig macht, einfach in die Länge. Und dadurch kommen sehr viele Leute, die ich kenne persönlich, an so einen Punkt des Burnouts, zumindest des Risikos für Burnout. Und da sollte man natürlich ein bisschen aufpassen. So, das war ein bisschen meine Zusammenfassung zu dem Thema nebenberuflich gründen. Ihr habt vielleicht was da mitgenommen. Wie gesagt, das sind meine persönlichen Meinungen dazu. Wenn ihr da noch andere persönliche Meinungen habt, immer runter in die Kommentare hier in dem Blogpost oder chattet mich an. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Inspirationen und neuen Perspektiven. Und wenn ihr die mit euch rumtragt, dann immer gerne zu mir oder in die Blog-Kommentare, dann haben die anderen noch was davon. Nämlich diese Chats, die wir machen, da haben ja immer nur wir beide was davon. Die anderen nicht so richtig. Und ich finde es immer schon ganz cool, wenn die anderen auch ein bisschen was davon haben. So, jetzt machen wir noch ein bisschen die ganze Eventgeschichte und dann sind wir auch schon fertig für diese Ausgabe.
Echte Mensch statt der Scheißmaschine geht ins Hirn wie eine Jetturbine. Oh.
So, zwei Sachen habe ich noch. Eins will ich immer wiederholen. Ist denn in der nächsten Woche auch schon vorbei. Es gibt noch den Sumago HLP, Holistische Landing Pages Workshop am 8.11. Da sind noch zwei Plätze frei. Wenn ihr euch da noch Bock drauf habt, einfach in dem Thema euch rumzutreiben, wo aktuell wirklich Goldbarren auf der Straße liegen, muss ich wirklich sagen, die Dinger funktionieren wirklich wie Hölle, dann kommt doch einfach mal zu dem Workshop, wenn ihr euch da weiterbilden wollt in dem Bereich und einfach mal hören wollt, was da so geht, seid ihr herzlich eingeladen. Und dann nähert sich natürlich das Jahr dem Ende und mit dem Jahresende geht auch immer die OMX und die OMX und die SEOCOM einher, ja, jetzt hätte ich fast SMX gesagt, die ist erst nächstes Jahr, nach der CampX sogar. Und da wird man mich antreffen. Also wenn du hier diesen Podcast hörst und denkst, oh, den Young will ich mal irgendwie auch persönlich treffen, dann wirst du mich da auf beiden Veranstaltungen treffen können, weil ich da anwesend bin. Ich spreche da nicht, aber ich bin anwesend. Und ich hätte Bock, mich mit dir zu unterhalten, wenn du denn da hinkommst. Die Daten, Google einfach mal. Habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Irgendwann Mitte, ich glaube 11.12. oder so sind die beiden Konferenzteile. Und ja, wenn du da noch ein bisschen sparen willst, wenn du ein Ticket haben willst, dann gib einfach den Rabattcode großgeschrieben CampX17 ein und dann kriegst du auch noch Rabatt auf die Tickets, weil nämlich die SEOCOM und die OMX sind Konferenzpartner von uns als CampX und da gibt es so einen kleinen Deal, wo du einen Rabatt bekommen kannst. Ja, da freue ich mich drauf. Und dann ist es ja auch schon wieder fast zu Ende. Hast du eigentlich schon Weihnachtsgeschenke geholt? Wenn du weiblich bist, wirst du jetzt sagen, natürlich habe ich schon Weihnachtsgeschenke. Wenn du ein Kerl bist, dann wirst du sagen, nee, ist denn schon der 23. Ja, so geht's mir auch. Obwohl dieses Jahr, oftmals habe ich ja gar keine Vision, was ich so an Geschenken gerade meiner Familie holen kann. In diesem Jahr habe ich wirklich eine Vision. Manchmal passiert so, wie Feedreader lesen und da sind plötzlich irgendwelche Blogposts drin, die einen interessieren. Dieses Jahr, glaube ich, werde ich sogar im Dezember schon fertig sein mit den Weihnachtsgeschenken. Das ist total Premiere für mich. Sonst, wir hören uns ja noch ein paar Mal vor dem Weihnachtsfest, aber das wollte ich noch loswerden. Und ich freue mich, euch dann in Salzburg vielleicht treffen zu können. Schreibt doch mal einfach mir, ob wir uns da treffen und vielleicht ein bisschen schnacken können. Das war's in dieser Ausgabe. Ich hoffe, nebenberufliche Selbstständigkeit als Hauptthema war für euch interessant oder bei den Blog-Themen oder so war irgendwie ein Fetzen mit bei, den ihr in eurem normalen, eurem Arbeitsleben verhackstücken könnt. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Deswegen mache ich hier diesen ganzen Podcast-Gedöns hier überhaupt. Wir hören uns am nächsten Montag wieder mit einer kurzen Ausgabe. Kommen ja immer drei kurze Ausgaben. Eine lange Ausgabe, wie jetzt die hier, die über 1 Stunde 10 jetzt mittlerweile geht. Und so wird es auch in der Folge weitergehen. Das war's. Ich bin raus. Marco, tschüss. Wait.
The creative adult is the child who has survived.
Wait. The most powerful element in advertising is the truth.
Wait.
The best way to predict the future is to create it.
Wait.
In our factory, we make lipstick.
Wait.
In our advertising, we sell hope.
Was sonst?